All-Inclusive, die inklusive Jugendredaktion hier für die Region Neckaralb. Auch heute wollen wir wieder uns über Corona unterhalten mit der Tübinger Radioexpertin Dr. Lisa Federle. Hallo Lisa.
Grüß dich.
Schön, dass du dir heute am 3. Juli wieder Zeit genommen hast. Wir sind jetzt genau eigentlich, kann man schon sagen, in der Mitte zwischen Pfingstferien und Sommerferien. Und die Reiselust steigt auch bei den Tübingerinnen und Tübingern. Denkst du, es ist sinnvoll, in Urlaub zu fahren und unter welchen Voraussetzungen?
Also ich glaube, man kann den Menschen nicht ständig 1000 Einschränkungen machen und das macht auch keinen Sinn, jemand jetzt nicht nach Österreich, Italien oder so Urlaub machen zu lassen, aber ich würde dringend davon abraten, nach Portugal zum Beispiel zu fliegen. Ja. Also abgesehen davon, dass man anschließend in Quarantäne muss, muss es ja nicht sein, dass man das ausgerechnet dann macht. Also sprich, die Gebiete, wo die Mutanten Hochrisikogebiete sind, durch die Mutanten, da würde ich auf keinen Fall hingehen. Und ich würde aber auch nicht in Gebiete gehen, wo eine hohe Inzidenz ist. Also da würde ich einfach dann spontan reagieren, versuchen, keinen Urlaub zu machen dort.
Das ist, wenn man jetzt da was gebucht hat in Portugal und die Stornierung nicht mehr möglich ist,
Das ist möglich.
Also kann nicht jeder stornieren?
Ja, in so einem Fall muss es stornierbar sein.
Welche Länder empfiehlst du dann, also im Sinne der Inzidenz, aber auch der örtlichen Hygienemaßnahmen der Bevölkerung vor Ort im Verhalten?
Also ich will jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Urlaubsländer, aber man kann in Deutschland, glaube ich, gut Urlaub machen. Das machen, glaube ich, auch sehr, sehr viele. Und wie gesagt, Österreich, Italien, das ist sicherlich kein Problem. Also da sind die Inzidenzen teilweise auch bei 5 oder 6 und damit sicher kein Risikogebiet.
Dann sind wir auch mittendrin in der UEFA-Fußball-Europameisterschaft Euro 2020, obwohl wir ja das Jahr 2021 haben. Die wurde jetzt um ein Jahr verschoben. Die Stadien sind sehr gefüllt und viele schauen sich die Spiele auch im Stadion an. Wie ist dort dein Eindruck gewesen bis jetzt?
Also ich finde, das ist unmöglich, nachdem wir unsere Kinder quasi eingesperrt haben, die kaum raus durften, kein Fußball mit mehreren zusammenspielen durften. Alle über 14-Jährigen durften ja nicht mal zu zweit raus und Sport treiben an der frischen Luft. Kann es ja nicht sein, dass jetzt, wo nach wie vor diese Mutation uns allen droht, dass man das Fußballspiel mit so wahnsinnig viel Zuschauern akzeptiert und zulässt. Also das finde ich absolut indiskutabel und ist ein ganz, ganz schlechtes Vorbild unseren Kindern gegenüber. Und ich glaube, die EU hätte da massiv eingreifen müssen, beziehungsweise auch einen Plan machen, was man darf und was nicht. Macht auch keinen Sinn, wenn wir in Deutschland alle aufpassen und woanders wird es dann reingetragen, ja, weil wir können ja die Grenzen nicht dicht machen. Und ich möchte einfach nicht mehr, dass es so kommt, wie es mal war. Und trotzdem glaube ich, dass wir mit dem Virus leben müssen.
Bei einem Fußballspiel gab es danach bestätigt 2000 Neuinfektionen mit Corona. Das sind ja, glaube ich, dann knapp 4% wahrscheinlich schon von den Leuten, wo im Stadion vor Ort waren. Ich glaube, es waren damals so circa 46.000 Fußballfans. Und dadurch sind ja wieder welche, haben das Virus, dann haben die vielleicht wieder Kontakt zu anderen Fußballfans und dann geht ja diese Kette weiter, wenn wir davon ausgehen, hier in Deutschland ist ja der R-Wert bei 1,0, dann wären jetzt ja schon wieder 2000 weitere damit angesteckt. Also es geht dann ja ziemlich schnell. Viele sagen ja, durch das gute Wetter, die Sommertemperatur nehmen die Zahlen ab, aber kann sein, dass die EM uns schon viel früher wieder die Zahlen steigen lässt.
Theoretisch ja, weil wenn man sich überlegt, wie das letztes Jahr war, da war es Ende des Sommers dann auch durch die Touristen, die dann oder die Urlauber, die zurückgekehrt sind, die haben halt doch ziemlich die Inzidenzen wieder in die Höhe getrieben. Man muss nur eins auch bedenken, also abgesehen davon, dass ich das wirklich verurteile. Wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, weil das wird uns die nächsten Monate, Jahre begleiten und vermutlich gibt es auch ständig neue Mutationen. Irgendwann haben wir statt Delta dann Omega und so weiter. Und wir wissen alle nicht, wie das wirkt. Das heißt, auf eine bestimmte Art müssen wir uns auch irgendwo dran gewöhnen und sagen, gut, ein ganz gewisses kleines Risiko wird es immer im Leben geben und ich kann an allem sterben. Das heißt, man muss es irgendwann auch ein bisschen relativieren und darf nicht immer nur alle mit Panik und sonst was belegen. Also eins ist klar, wenn wir zweimal geimpft sind, dann wirkt der Impfstoff auch gegen das Delta-Virus und man kann sich zwar anstecken, aber man erkrankt nicht schwer. Also die Hospitalisierungsrate ist ganz gering. Das heißt, die Menschen, die zweimal geimpft sind und dann erkranken, da gibt es kaum jemand, der dann im Krankenhaus landet. Das heißt, dann verläuft einfach die Erkrankung viel milder.
Beim letzten Deutschlandspiel oder beziehungsweise vorletzten Spiel, dem letzten in München, war auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder vor Ort und einige andere Ehrengäste, die vorbildlich ja mit ihrer Maske vor Ort waren, aber viele waren nicht mit Maske bekleidet. Bei den deutschen Fans ging es ja noch, da hatte ja doch der ein oder andere wenigstens ab und an seine FFP2-Maske oder medizinische Maske angezogen. Hätte der Deutsche Fußballbund sich mehr gegen die UEFA stellen müssen, beispielsweise auch die Diskussion mit der Beleuchtung in Regenbogenfarben der Allianz Arena in München, hat ja die UEFA auch sich trotz massiver öffentlicher Kritik dagegen gestellt. Hätte der DFB an diesem und dem anderen Punkt mehr aktiv werden müssen und mehr für die Interessen hier in Deutschland kämpfen müssen?
Also jetzt mal ganz ehrlich, anstatt die ganze Zeit über diesen Regenbogen da im Stadium zu diskutieren, hätten sie mal lieber darüber diskutieren sollen, was in anderen Ländern passiert, zum Beispiel im Wembley-Stadium in London oder aber auch in Ungarn und so weiter. Ja. Und das wäre ihre Verantwortung gewesen, in meinen Augen, und nicht sich bei Nichtigkeiten dann reinhängen. Das sind für mich falsche Prioritäten. Also ich kann das nicht nachvollziehen.
Ist der DFB schwach im Austausch mit der UEFA? Wie würdest du es beschreiben?
Wie bitte was?
Ob der DFB schwach ist im Kampf bei der UEFA für solche Sachen oder wie schätzt du?
Ja, offensichtlich. Aber ich finde auch, die EU hat da versagt. Also wir brauchen einfach einheitliche Lösungen für ganz Europa. Es nützt doch nichts, wenn wir aufpassen und die Engländer machen, was sie wollen und fliegen nach Spanien und schleppen dort unkontrolliert wieder irgendwelche Viren ein. Also das macht keinen Sinn, ja. Und da muss einfach eine klare Linie rein. Und wenn das uns nicht gelingt, dann weiß ich auch nicht, wofür das Sinn macht. Ja? Warum wir können ja nicht Grenzen sperren. Wir können aber auch nicht mehr so weitermachen wie bisher. Also ich werde auch alles dafür tun, dass Kinder nicht mehr daheim bleiben müssen oder dass die Schule ausfällt oder dass der Sport ausfällt. Wir werden alles probieren, was wir können, ja, dass sowas verhindert wird, weil das geht einfach nicht. Das kann man nicht mehr durchhalten.
Zum Ende des diesjährigen Schuljahres und zum Beginn der Sommerferien 2021, zumindest hier in Baden-Württemberg, wird es die Olympischen Sommerspiele in Tokio geben, vom 23. Juli bis 8. August. Ist das nächste Sportevent, das sich an die Fußball-Europameisterschaft anschließt. Hast du da noch größere Sorgen?
Das kommt darauf an, wie die das organisieren. Ich meine, theoretisch ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man sich draußen trifft und draußen auch Wettkämpfe und so weiter zulässt. Nur, wenn man jetzt die Fußballspiele anschaut und schaut, wie die sich alle gegenseitig in die Arme gefallen sind, angeschrien haben, laut geschrien haben, gebrüllt haben und das alles ohne Mundschutz und dicht an dicht, da muss ich mir schon an den Kopf greifen. Das ist einfach aktiv das Virus weiterverbreiten.
Das verteilt sich dann ja auch an die Leute, wo jetzt nicht im Fußballstadion waren oder in Kontakt mit den Leuten sind, die vom Fußball zurückkommen. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auf die Regeln kommen, sind ja jetzt wieder eine neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg von der grün-schwarzen Landesregierung veröffentlicht wurden. Jetzt ist alles noch verwirrter, mehr oder weniger, weil es einmal darf man sich mit so vielen treffen, mit der Inzidenz, dann dürfen da so und so viele. Ich will jetzt gar nicht diese ganzen möglichen Zahlenkonstrukte nennen. Es ist einfach zu verwirrend, wenn man dann sagt, außen so viel, innen so viel, aber für öffentliche Veranstaltungen so viel, für Religionsgemeinschaften wieder gar nichts und alles so in einem Wischwasch hin und her.
Also mir fällt es inzwischen schwer, da überhaupt noch einen Überblick zu haben und da täglich den Neuerungen zu folgen. Und ich glaube, jemand, der nicht so dran ist, dem fällt es noch viel schwerer. Und das ist einfach langsam vollkommen undurchsichtig und schwierig für die Leute. Das halte ich wirklich für schwierig, ja.
Was wäre da dein Vorschlag, dass man irgendwie sagt, bei Inzidenz passiert das im Innenbereich und das im Außenbereich? Also so wirklich kurze Regeln, die auf eine A4-Seite passen und klar, natürlich ausgenommen vielleicht die, wo genesen sind, geimpft sind oder getestet sind.
Ja, auch den Genesenen und Geimpften muss man einfach andere Rechte jetzt einräumen. Das geht ja nicht, dass die sich impfen lassen und dann genauso behandelt werden wie andere. Das heißt, ich muss da schon gezielte Maßnahmen auch planen und unternehmen, um denen auch andere Möglichkeiten zu bieten. Ja, das ist so. Allerdings müssen wir nach wie vor vorsichtig sein und das im Auge behalten, weil die Mutation, die Delta-Variante eben auch bei uns schon über 50% in Deutschland zu finden ist. Gott sei Dank hat sich im Moment herausgestellt, dass es nicht so ist, wie bestimmte Personen gesagt haben, dass nämlich Kinder auch, dass es bei Kindern schwerere und tödlichere Verläufe hätte als die vorige Variante, sondern es ist eher so, dass es für Kinder und Jugendliche eher nicht gefährlich ist. Ja.
Die Delta-Variante ist jetzt die, wo auch diese Woche Professor Christian Drosten in seinem NDR-Info-Podcast angesprochen hat, beziehungsweise die andere Virologin auch, die Sandra Ziesek aus Frankfurt am Main, und haben dort sich ausgetauscht und unterhalten über die Delta-Variante. Wie nimmst du die Delta-Variante wahr als Ärztin hier vor Ort? Macht es den Tübingerinnen und Tübingern große Sorgen?
Ich glaube, dass dieses ganze Ungewisse und dieses ständige Hin und Her, dass das den Menschen Sorgen macht. Also beispielsweise auch diese Impfstrategie, die ja, die STIKO-Empfehlungen ändern sich ja auch regelmäßig und ich glaube, das verunsichert Menschen. Ja, ich habe jetzt vor kurzem war ich ja bei einer Sendung und habe dann auch gesagt, dass ich dafür bin, dass man Astra einmal impft und danach dann BioNTech und am gleichen Tag, das habe ich übrigens davor schon mit meinen Patienten gemacht, am gleichen Tag kam auch von der STIKO das raus, diese Empfehlung, und das hat ganz, ganz viele Menschen verunsichert. Also das merke ich daran, weil mich wirklich Tausende angeschrieben haben und gefragt haben, was sie jetzt machen sollen, wenn sie zweimal mit Astra geimpft worden sind und. Und das ist schwierig, das verunsichert Menschen. Und die Menschen brauchen irgendwo auch die sind ja keine Mediziner, die haben keine Ahnung und verstehen davon einfach nichts. Ja, und sind dann ängstlich und das kann ich verstehen. Ich meine, da geht es immerhin um das eigene Leben. Und ich glaube, da brauchen wir schon viel klarere Strukturen, klarere Linien und dann auch eine einheitliche, klare Aussage.
Der Universitätskanzler Andreas Rotfuß hat mehrere Impfungen bekommen, das prinzipiell ja als nicht fatal beschrieben worden ist. Wie viel Impfung kann ich dann als Mensch gegen Corona bekommen?
Das kann ich so nicht sagen. Also ich meine, das ist ja logisch, je schneller ich aufeinander impfe, umso mehr gibt es auch Risiken. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt von CureVac geimpft worden bin, und tatsächlich den Impfstoff bekommen habe und jetzt ist ja die Empfehlung, es sich nachimpfen zu lassen, ja, mit BioNTech anschließend zweimal, und dann habe ich natürlich deutlich mehr und da fehlen uns derzeit noch die Studien. Aber es wird auf uns zukommen, dass zumindest Ende des Jahres, schätze ich mal, Anfang nächsten Jahres, die älteren Menschen, also gerade die Leute im Altersheim, und die älteren Menschen sich einer dritten Impfung unterziehen müssen, so wie es aussieht. Ja. Und vermutlich wir irgendwann auch. Nur bei uns ist unser Immunsystem, wenn wir jünger sind, arbeitet noch besser. Bei den älteren Menschen arbeitet es halt einfach schlechter. Das heißt, man muss schneller nachimpfen.
Also es ist ein guter Vorschlag vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, für 2022 ganz viel Impfstoff zu bestellen.
Allerdings, weil ich glaube, im Verhältnis ist der Impfstoff nicht vergleichbar von den Kosten her wie diese ständige Zumachen und die vielen Konkurse und wirtschaftlichen Schäden, ganz abgesehen mal von den psychischen Schäden, die das alles mit sich zieht und bringt.
Welchen Impfstoff empfiehlst du deinen Patienten?
Ich möchte jetzt keine Werbung mit Impfstoff machen, aber ich kann sagen, dass ich BioNTech geimpft habe. Das ist der Grund, weil das halt schon ziemlich lang jetzt im Verhältnis auf dem Markt ist. Das heißt, seit letztem Jahr hat ja Amerika angefangen, mit BioNTech zu impfen, letzten Herbst. Und es macht natürlich immer Sinn, auch irgendwas zu impfen, das wenigstens ein bisschen länger auf dem Markt ist, wo es ein bisschen mehr Erfahrung gibt, ja, wie jetzt ein Impfstoff, der ganz neu auf den Markt kommt.
Wie ist deine Einschätzung, Meinung zu Johnson & Johnson, wo es jetzt nur eine Dose benötigt?
Ich kann da nicht so viel sagen, weil Johnson & Johnson gibt es relativ wenig bisher und entsprechend gibt es natürlich auch nicht so viele Studien wie zu BioNTech und man sollte sich dann auch nicht verzetteln. Also ich persönlich, wie gesagt, ich impfe eigentlich fast nur mit BioNTech.
Aber du würdest auch mit Johnson & Johnson impfen beispielsweise?
Ja, natürlich. Ich würde mir das auch geben lassen.
Also offen für alle Impfstoffe?
Was ich nicht machen würde, ist, ich würde mir nicht zweimal Astra geben lassen.
Also das dann nur einmal?
AstraZeneca würde ich mir nur einmal geben lassen, das habe ich auch immer empfohlen. Und beim zweiten Mal dann eben ein mRNA-Impfstoff.
Also die sogenannte Kreuzimpfung.
Genau. Gab es schon ganz früh eine Studie, die das eigentlich auch gesagt hat. Nur jetzt wird es halt erst umgesetzt.
Jetzt hast du vor einem Monat hier angekündigt, dass du gemeinsam mit anderen Menschen einen Verein gründen möchtest. Unmittelbar eine halbe Woche nach der Sendung war dann auch die Gründungsversammlung. Wie hat sich die Vereinsarbeit jetzt im ersten Monat Juni 2021 gestaltet?
Also wir hatten heute wieder ein Zoom-Meeting und es ist so, dass wir haben den Verein gegründet. Wir haben vor einer knappen Woche ein Konto eröffnet und wir haben jetzt gerade die Gemeinnützigkeit erhalten und jetzt gehen wir in die aktive Umsetzung. Wir haben schon viele Paten, wir haben viele Unterstützer.
Was für Paten sind dabei?
Zum Beispiel ist Oettinger ein Pate, Christian Lindner ist bei uns oder wird bei uns gerade Mitglied. Viele Firmen haben da mitgemacht oder machen mit. Smudo ist ein Pate, aber auch Leute, die man weniger kennt und auch viele Tübinger, also das finde ich ganz toll.
Also breit gemischt von regionalen als auch überregionalen Persönlichkeiten, die sich dort einbringen.
Es soll ja auch für ganz Deutschland gelten und nicht nur für Tübingen. Also ich meine, Jan-Josef Liefers vertritt ja schon auch Berlin und andere Städte und Michael Antwerpes ist in Stuttgart und Johannes Seemüller auch. Also insofern ist es jetzt nicht nur Tübingen, aber Tübingen ist halt, in Tübingen habe ich halt die ganzen Kontakte und dann haben wir natürlich angefangen, in Tübingen das aufzubauen oder sind gerade dabei, den Startschuss zu machen.
Ist ja auch sozusagen der Mittelpunkt von Baden-Württemberg, das Herz Baden-Württembergs, der geografische Mittelpunkt liegt ja hier in der Universitätsstadt. Wie kann man mitmachen im Verein? Ruft man da einfach bei dir in der Praxis an oder wie läuft es, Mitglied zu werden?
Also wir wollen natürlich jetzt eine Homepage, auch da warten wir gerade noch drauf, die heißt bewegteuch.com. Und das sind alles so Sachen, die gerade in der Mache sind. Man kann mir aber jederzeit eine Mail schicken und wir freuen uns über jeden, der da mitmachen möchte. Wenn man Vereinsmitglied werden möchte, kostet es 25 Euro im Jahr. Wir haben das extra niedrig gehalten und Schüler oder Studenten kriegen das dann nochmal zu einem ganz anderen Satz.
Dann heißt es jetzt, wer möchte, kann in diesen Verein aus Tübingen deutschlandweit eintreten. Damit vielen Dank für das heutige Interview, liebe Lisa.
Gerne.